why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Schön, seid ihr heute wieder dabei. Wir sprechen heute über zwei Episoden des 20. Jahrhunderts, die sehr unterschiedlich verliefen, die aber doch eng zusammenhängen und die auch für den Verlauf der Geschichte Europas und darüber hinaus wirklich entscheidend waren. Und wir machen das, kleine Premiere, in einer Doppelfolge. Heute, im ersten Teil, sprechen wir über Benito Mussolinis Marsch auf Rom. Der fand vor genau 101 Jahren statt, Ende Oktober 1922. Es geht also darin um die erfolgreiche Machtergreifung der Faschisten in Italien. Es geht um die Vorgeschichte dieser Machtergreifung, vor allem aber auch dann über die Anatomie dieser 8 Tage Ende Oktober, die das erste faschistische Regime der Welt an die Macht brachten. Und im zweiten Teil, das als kleine Vorschau, werden wir dann über den Mann reden, der all diese Vorgänge aus München ganz genau beobachtete und der sich dann ein Jahr später inspirieren ließ, einen eigenen Marsch zu planen, einen eigenen Putsch. Das war dann im November 1923. Der Mann, ist klar, ist natürlich Adolf Hitler. Der sah in Mussolini ein Vorbild, der ihm damals in ja, vielem voraus war. Das mal als kurze Vorschau. Heute aber Mussolini und der Marsch auf Rom. Welche Rolle spielte die Gewalt? Welche Rolle spielte die institutionelle Politik? Welche Verantwortung auch ja, kommt dem politischen System bei dieser Machtergreifung zu? Das sind alles Fragen, die wir heute anschauen wollen. Aber ja, Mirko, bevor wir jetzt richtig einsteigen, warum eigentlich hat dieser Marsch auf Rom, warum hat er immer noch so eine Anziehungskraft? Wieso begegnet er uns auch heute immer noch so oft?
Ja, hallo zusammen. Das ist natürlich die entscheidende Frage und war für mich natürlich auch ein bisschen so der Impuls, um mich diesem Thema ein bisschen näher zu widmen. Es gibt natürlich einen sehr großen Gegenwartsbezug dieses Marsches, weil dieses Thema des Marsches, das kommt ja immer wieder, prominenteste Beispiele, 2020 der Sturm auf den Deutschen Bundestag während der Corona-Pandemie, die Reichsbürger, die da versucht haben, den Bundestag zu stürmen, wird dann auch vielleicht in der zweiten Folge zum Hitlerputsch nochmal wichtig werden. Dann weiteres Beispiel in Brasilien bei der Abwahl von Bolsonaro 2022, aber natürlich auch, und das vielleicht das aktuelle Paradebeispiel für diesen Topos, der Marsch aufs Kapitol am 6. Januar 2021 auf das Herz der westlichen Demokratie in Amerika. Und diese Idee des Marsches auf die Institutionen ist natürlich bei uns allen präsent, spiegelt auch so ein bisschen die Gefahr, in der sich eine Demokratie immer befindet. Es gibt immer eine Gefahr, dass die Demokratie gestürmt wird. Und dieser Marsch auf Rom ist natürlich sowas wie ein Urmoment der politischen, aber auch militärisch gewaltsamen Umstürzung eines bestehenden Staatssystems. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da ganz genau hinschaut, was da passiert ist, was man daraus vielleicht auch als Lehre ziehen kann oder als analytisches Brennglas weiterverwenden kann, auch für unsere heutige Zeit. Und daher ein unglaublich spannendes Thema. Wir können uns vielleicht auch am Schluss dieser Folge nochmal ganz kurz mit diesem Thema des Marsches, dieser Idee des Marsches befassen, aber dazu später.
Lass uns doch über den Marsch selbst sprechen. Und um den zu verstehen, glaube ich, muss man ja auch Mussolinis Aufstieg verstehen. Du hast vorhin gesagt, in Italien, das ist vielleicht zum Teil den Leuten gar nicht mehr so präsent, aber es war ja so, das war eine liberale Demokratie, bevor Mussolini kam. Und dieser Marsch hat sich also abgespielt tatsächlich als Angriff auf eine Demokratie. Und es war natürlich die faschistische Partei, der Partito Nazionale Fascista, der da diese Rolle einnahm, Mussolinis Partei. In welchem Bild bewegen wir uns da? Was ist die Szene 1922? Was ist Italien da für ein Land? Welche Rolle spielt Mussolini zu diesem Zeitpunkt? Wie sieht das aus?
Ja, also Mussolini hat seine Partei, diesen Partito Nazionale Fascista, ein Jahr zuvor, also 1921, gegründet. Und die Gesamtsituation in Italien lässt sich ja vielleicht so anhand von drei Achsen beschreiben. Zum einen, Italien gehört nach dem Ersten Weltkrieg, der ja 1918 zu Ende ging, eigentlich zu den Gewinnern, hat aber enorm hohe Verluste zu beklagen. Und die resultieren vor allem aus dem Kampf mit Österreich-Ungarn. Das waren die Kämpfe in Norditalien, im Nordosten, die Kämpfe um das Südtirol, um das Veneto. Und obwohl Italien eigentlich zu den Gewinnern des Ersten Weltkriegs zählt, fühlen sich ein Großteil der Italiener als Verlierer, weil ganz viele Gebiete, die Italien nach dem Ersten Weltkrieg bekommen sollte, gemäß einer Vereinbarung mit Großbritannien und Frankreich, bekam es dann eben doch nicht. Und man fühlte sich so ein bisschen hintergangen von den großen Siegermächten, von den Franzosen, von den Briten. Man ist eigentlich Sieger zweiter Klasse. Und vielleicht nicht unähnlich der Situation in Deutschland, wo ja die Dolchstoßlegende in den Köpfen war. Also man ist unbesiegt, aber die Politik hat versagt, die Soldaten, das Heer haben den Sieg errungen, aber man steht nun eigentlich mit ja, fast leeren Händen da.
Ein großes nationalistisches Ressentiment, das sich da
ganz
aufbauen
genau,
kann,
ganz
diese
genau.
Grundlage.
Und dazu kommt jetzt so als zweites eine enorm angespannte soziale Lage, wie auch in den meisten Ländern Europas in dieser Zeit. Es gärt, es gibt die Sozialdemokratie oder der Aufstieg der Sozialdemokratie, des Sozialismus auch, der auf dem Vormarsch ist. Es gibt die Revolution in Russland, aber eben auch ganz viele konterrevolutionäre Gruppierungen, die die Zeit ein bisschen zurückdrehen wollen, die gegen diese neuen liberalen Demokratien stehen. Es gibt Straßenkämpfe, Straßenschlachten, es gibt eine unglaubliche Rohheit auch, es gibt Tote. Und ja, in dieser Gemengelage, und das ist dann auch für den Faschismus und für den Marsch auf Rom wichtig, in dieser Stimmungslage kommt nun ein Mann, Gabriele D'Annunzio, der so quasi als Protofaschist gilt, der auch einen ersten Marsch organisiert, nämlich den Marsch auf Fiume, der auch als Vorläufer des Marschs auf Rom gilt. Und ganz kurz, D'Annunzio marschiert da mit seinem Pöbel auf Fiume zu. Fiume, geografisch, ist Teil jener Gebiete, die Italien eben nach diesem siegreichen Ersten Weltkrieg bekommen sollte, gemäß Vereinbarung, aber dann eben letztlich nicht bekommen hat. Und
also im heutigen Kroatien, oder?
Genau. Und die ursprüngliche Idee dieses Marsches auf Rom, die stammt eben auch von D'Annunzio. Und das war so eine fixe Idee von ihm. Und in den Monaten, in denen er da in Fiume war und Kommandante war, so ließ er sich offiziell nennen, da träumte er davon, nach Rom zu marschieren, Parlament aufzulösen und den Ministerpräsidenten, den damaligen, aufzuhängen. Das Problem ist dann aber natürlich, Fiume fällt, wird von der Armee eingenommen. Und aus den Überresten dieser Bewegung von Gabriele D'Annunzio erhebt sich eigentlich der Faschismus. Also ein Phönix aus der Asche, so ein Keimling, der da emporsteigt, und der Faschismus übernimmt dann Sitten, Gebräuche, Gesänge, die Bewaffnung, das Thema der Aufmärsche, die ganzen Mannschaften, also die Squadre, die Squadristi, die laufen da diesem Faschismus zu, und der Faschismus erhebt sich eigentlich aus dieser protofaschistischen Bewegung.
Mit den schwarzen Hemden.
Mit den schwarzen Hemden, genau, mit der ganzen Ikonografie.
Eingeführt hatte.
Genau. Und das ist so die Gemengelage, in der dann die Situation eskaliert.
Und in welcher Hinsicht? Von was sprechen wir da? Haben wir da schon Straßengewalt? Ist das einfach ein parlamentarischer Showdown, der sich da abspielt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Situation ist eigentlich die, dass im Sommer 1922 die Faschisten erstarkt waren, also die marschieren in den Städten auf. Es gibt immer heftigere Straßenschlachten mit den Arbeitern, mit den Gewerkschaften, mit Sozialisten. Es gibt ganz üble Gewaltbeschreibungen auch, die überliefert sind. Also man zwang da die Gegner Rizinusöl zu trinken und verprügelte die Menschen. Es gibt Tote, es ist fast so ein bisschen bürgerkriegsähnlich. Und die Sozialisten und auch die Gewerkschaften, die organisieren nun einen Generalstreik, um so ein bisschen die Deutungshoheit und auch das Aktionsmoment zurückzugewinnen, also um die Überhand im Staat wieder zu erlangen und diesem erstarkenden Faschismus ja entgegenzustehen. Aber es klappt nur so halbherzig, und die Situation ist eigentlich die, und das ist auch der Grund, warum das nur so halbherzig klappt, dass eben in diesem Sommer 22 die Parteien derart zerstritten waren, also die politischen Parteien, dass sie sich nicht auf ein Kabinett einigen konnten. Der Ministerpräsident, der damalige Luigi Facta, wollte da nicht mehr Regierungschef sein, weil er eben den Faschismus nicht bändigen konnte und möchte eigentlich zurücktreten. Facta bleibt aber im Amt auf persönlichen Wunsch des Königs, Vittorio Emanuele, bleibt Premierminister, leitet quasi noch die Geschäfte, ist aber eigentlich nicht mehr wirklich engagiert dabei. Also man hat so ein bisschen eine Situation in der Schwebe, ein eigentlich nicht handlungsfähiges Kabinett des Staates, der Staat ist schwach und Mussolini und seine Faschisten, die erkennen jetzt den Moment, die erkennen, dass diese Situation günstig ist und Mussolini erkennt, dass es eigentlich nur ganz wenig braucht, um dieses Kartenhaus der Demokratie zum Einsturz zu bringen. Er mobilisiert weitere Anhänger, es gibt weitere Demonstrationen, Versammlungen, es ist so eine Art Nervenkrieg auch mit dem Staat gegen das Militär, das noch immer loyal zur Regierung um Luigi Facta steht. Und Mussolini unternimmt dann in dieser Zeit einen ja eigentlich genialen Schachzug. Er modifiziert seine Strategie nämlich dahingehend, dass er Emilio De Bono in die Führungsriege seiner Faschisten beruft. De Bono ist ein angesehener General aus dem Ersten Weltkrieg, genießt also ganz viel Kredit bei den Militärs. Und dieser Entscheid ist dann eigentlich auch exemplarisch für das weitere Günstlingssystem des Faschismus. Mussolini hat jetzt mit dieser Ernennung eigentlich einen Führungszirkel zusammen mit ganz wichtigen Bezugspersonen, die all jene Gruppen komplett abdecken, deren Vertrauen und Gunst er eigentlich in dieser ganzen Auseinandersetzung um die Macht im Staat gewinnen muss. Also er hat eben diesen General De Bono, der Bindeglied ist zu den aktiven Soldaten, zum Militär. Er hat den Rechtsanwalt Cesare Maria De Vecchi, der eigentlich so ein Monarchistenvertreter ist, also der einen guten Draht zum König hat. Er hat den Ex-Gewerkschafter Michele Bianchi, der als Bindeglied zur Arbeiterschaft dient. Und er hat den Offizier und sehr kriegserfahrenen Soldaten Italo Balbo im Boot, der diese oft noch ganz jungen Veteranen des Ersten Weltkriegs repräsentiert, der ist auch ein bisschen so eine Symbolfigur für diese unzufriedene Klasse ist, die sich eben ja übergangen und gedemütigt fühlt, obwohl man ja eben diesen Ersten Weltkrieg eigentlich mitgewonnen hat. Ja, und in dieser Gemengelage bahnt sich nun eben dieser Marsch auf Rom an. Zuerst metaphorisch und dann eben auch tatsächlich.
Okay, also das heißt, wir haben eine Situation, wo die Faschisten die Gewalt außerparlamentarisch schüren.
Genau.
Sie drohen eigentlich mit einem Bürgerkrieg. Ja. Und gleichzeitig sagen sie, ja, wir wollen an die Macht und wir versprechen, es gibt keinen Bürgerkrieg, es gibt Ruhe und Ordnung, wenn ihr uns beteiligt an der Macht. Es ist so ein genau. Doppelspiel, oder? Und welche Rolle spielt denn der Marsch jetzt in diesem Doppelspiel? Oder diese Ankündigung, wir marschieren jetzt auf Rom?
Das ist eine ganz interessante Situation. Also es gibt so wie ein eigentliches Vorspiel. Und diese Idee des Marsches ist da zentral. Einfach mit ein paar Beispielen. Mussolini gibt zum Beispiel am 11. August, also noch in diesem Spätsommer, ein Interview, in dem er sagt, der Marsch auf Rom sei bereits im Gang. Und er sagt da, Zitat, der Marsch auf Rom ist strategisch ohne weiteres möglich. Die Marschwege sind vorgezeichnet. Adriatische Küste, Tyrrhenische Küste, Tibertal. So. Und eigentlich, wenn man eine Karte von Italien anschaut, dann merkt man relativ rasch, das ist wirres Geschwätz, also es keine Strategie, ist eigentlich völlig unklar, was genau dieser Marsch auf Rom soll, aber es ist eben ein Drohmoment. Es ist metaphorisch, man plant einen Marsch auf Rom, es ist auch ein großer Bluff, eine Art, es gibt noch keinen Marsch. Rom ist in dieser Zeit eigentlich das Sinnbild für die Regierung, für den Staat, für die Demokratie. Und ja, die große Frage ist natürlich, rückblickend, hat Mussolini, wie einige auch seiner Zeitgenossen, wie der Widerstandskämpfer Emilio Lussu, tatsächlich in dieser Zeit schon diesen Marsch auf Rom im Kopf? Oder ist das eben nur auf der metaphorischen Ebene zu verstehen? Ist er einfach ein Opportunist, der sich treiben lässt? Und am 13. August, zwei Tage später, in Mailand, tagt das Zentralkomitee der Faschisten und die zentrale Frage da ist, ja, wie kann man sich dann eben diese Macht im Staat sichern? Wie kann man sich der bemächtigen? Und da sagt auch Mussolini wieder, Es gibt zwei Wege, um zur Macht zu gelangen. Den legalen Weg über die Wahlen oder den illegalen Weg des Aufstands. Also da sieht man schon, es wird diese Doppelstrategie auch intern diskutiert. Man hat das klar auf dem Tisch, aber man schreckt auch ein bisschen vor dem legalen Weg zurück, weil Wahlen bergen natürlich ein Potenzial für eine Niederlage. Also man kann eine Wahl auch verlieren. Und Mussolini erkennt das, versucht dann auch im Vorfeld mit der Regierung Facta zu paktieren, sich ein paar Ministerien, zum Beispiel das Kriegsministerium mit der Armee zu erschleichen. Er scheitert aber und er erkennt dann, er braucht die Gunst des Königs, der Armee. So, es ist wie klar, man kommt auf dem legalen Weg wahrscheinlich nicht an die Macht.
Vielleicht kann man das kurz veranschaulichen. In der Abgeordnetenkammer verfügte Mussolinis Partei, verfügten die Faschisten ja eigentlich nur über 35 Abgeordnete und dann gab es noch 10 zusätzliche Leute von der Nationalen Liste, da war ebenfalls Mussolini der Chef, also eine sehr kleine Minderheit. Das ist keine Macht im Parlament in dem Sinne.
Aber auch das, auch hier lässt sich eigentlich bereits erkennen, was dann auch später bei Hitler ein Thema werden wird, diese Fähigkeit der Faschisten, sich größer zu machen, als man eigentlich ist. Also mehr Raum zu beanspruchen, einzunehmen und auch zu besetzen, als einem eigentlich gemäß Sitzverteilung im Parlament, gemäß tatsächlicher Macht zustehen würde. Also Mussolini schafft es in dieser Zeit, auch mit seinen Androhungen, mit diesem Marsch, ja, so eine Dynamik hinzubekommen, bei der eben unklar ist, welche Macht die Faschisten tatsächlich haben. Obwohl, wie du sagst, die tatsächliche Sitzverteilung eigentlich völlig gegen sie sprechen würde.
Also die Aussicht auf einen legalen Machterwerb sind nicht sehr groß, trotz eben der Vorbedingungen, die du genannt hast, zerstrittene Parteien, schwacher Staat. Die andere Option, die Aufstandsoption, da wird jetzt der Marsch wirklich zentral. Und das soll quasi der Hebel sein für diesen Weg. Wie nimmt man das denn ernst in Italien? Ende Sommer, beginnenden Herbst, findet man ja gut, dass ein Spinner, wenn der da vom Marsch auf Rom spricht, oder lässt man ihn einfach gewähren? Ja. Wie begegnet das politische Italien diesen Drohungen auch?
Also zum einen weiß eigentlich keiner so richtig, was es mit diesem Marsch auf sich hat. Also vielleicht fehlt auch die Vorstellungskraft dafür. Die Presse schreibt in dieser Zeit auch unisono von einem ideellen Marsch. Der Marsch auf Rom sei eine Metapher, ein Bild des geistigen Aufbruchs, der moralischen Besitzergreifung Italiens. Und gleichzeitig gibt es schon auch Vertreter der politischen Klasse, also ein ehemaliger Arbeitsminister, Abgeordneter Beneducce, der will einen Gegenmarsch vorbereiten, spricht mit Generälen, Bankiers, Industriellen, will Geld, Waffen sammeln, Mannschaften aufstellen, um dieser faschistischen Gefahr entgegenzutreten, ganz real. Dann auch Petrillo, ein napoletanischer Advokat und Abgeordneter, verlangt, dass man sich auf das Gesetz berufen soll, Mussolini sofort verhaften lassen und festsetzen lassen soll. Also es gibt schon in dieser Zeit eigentlich ganz konkrete und handfeste Ideen und Vorschläge, um dieser Gefahr entgegenzutreten. Und Mussolini selbst am 29. September, also schon ein bisschen fortgeschritten im Herbst, erklärt in Rom, der Marsch auf Rom ist beschlossene Sache. Und ja, spätestens hier wäre dann vielleicht erkennbar gewesen, dass dieser Marsch sich langsam konkretisiert, weil immer wieder davon gesprochen wird. Also es steigert sich auch in diese Sache rein. Und jetzt werden die Ideen konkreter.
Einfach als geografisches Detail, wenn vom Marsch auf Rom die Rede ist, obwohl eben die Leute zum Teil gar nicht wissen, wovon Mussolini überhaupt spricht. Die Faschisten, die sitzen alle im Norden. Und die Idee des Marschs wäre, dass sie nach Süden gehen.
Genau, also die Machtbasis der Faschisten ist klar im Norden. Die genießen im Süden weitaus weniger Rückhalt. Und die Idee ist natürlich, dass man vom eigentlichen Machtzentrum aus im Norden gegen Süden nach Rom marschiert und sich der Macht bedient, oder?
Genau. Und die Regierung jetzt um diesen Luigi Facta, die eigentlich schon nur noch wie eine Papierregierung wirkt zum Teil, oder? Was machen die jetzt mit dem konkret? Also versuchen sie, Mussolini ins Abseits zu manövrieren oder warten Sie mal, was kommt? Was ist da die Lage?
Die Regierung zögert unglaublich lange. Und Das hat auch damit zu tun, dass es den Faschisten gelingt, über lange Zeit hinweg dieses Doppelspiel, diese Unsicherheit, also diese Ungewissheit auch ganz gezielt auszuspielen. Also man bleibt vage, man bleibt im Ungefähren. Kleines Beispiel, am 6. Oktober verkündet Michele Bianchi, also einer dieser vier Führungsfiguren um Mussolini, in einem Interview in der Mailänder Zeitung Corriere della Sera: Es ist wahr, sehr wahr, dass wir von einem Marsch auf Rom gesprochen haben und noch sprechen, aber es handelt sich um einen Marsch, der, das sollten auch die größten Laien verstehen, ganz spirituell, ich möchte sagen, legal ist. Also man äußert sich nie klar dahingehend, dass es tatsächlich einen Marsch geben wird, man spielt mit dieser Rhetorik, aber es ist klar, bei den Gegnern der Faschisten bleiben natürlich die Zweifel und Luigi Facta ist nun zunehmend besorgt. Es gibt auch Ängste, Parlamentarier sprechen direkt bei Facta vor. Facta wiegelt dann ab, Marsch auf Rom, in Rom, da bin ich, sagt er, ich bin da mit meinen Regimentern und Kanonen. Und ja, dennoch, und das ist eigentlich erstaunlich, lässt er die Forts rund um Rom alarmieren, also diese Befestigungen rund um Rom, die erst 1919 nach dem Weltkrieg außer Dienst gestellt wurden. Und er lässt da diese Forts wieder bewaffnen. Und ganz interessant, vielleicht als Klammer, diese Forts, die wurden 1877 bis 1891 vom Staat rund um Rom erbaut, so als Schutz gegen ausländische Angriffe, damals vor allem gegen Frankreich gerichtet. Und die stehen alle in circa 4 bis 5 Kilometer Distanz zum Stadtzentrum. Und zwischen den Forts gibt es auch eine Distanz von etwa 2 bis 3 Kilometer. Also es gibt so eine Art Verteidigungsring um Rom herum. Und Facta sagt oder sagte dann, und das ist auch so ein ganz berühmtes Zitat von ihm: Ich habe befohlen, dass man die Kanonen schmiert. Also auch um so ein bisschen zu beschwichtigen, wir nehmen das zunehmend ernst. Die Stimmung ist nervös, sie ist aufgeladen. Facta befiehlt jetzt eben die Befestigung dieser Forts, lässt die Truppen aufmarschieren. Aber der Zustand bleibt in der Schwebe. Es passiert an sich nichts. Man bereitet sich vor.
Und wir nähern uns jetzt aber diesen entscheidenden 8 Tagen, die dann später in die, ja, in die Geschichte eingegangen sind, die sie verändert haben. Am 24. Oktober 22, da beginnt der Nationale Parteikongress der Faschisten in Neapel. Und die nächsten 8 Tage, lass uns die mal einfach durchgehen, was da wirklich passiert ist. Also erster Tag, dieser Parteitag, was wird da beschlossen?
An diesem 24. Oktober ist die Einberufung dieses Nationalen Parteikongresses in Neapel. Es gibt einen Massenaufmarsch faschistischer Kampftruppen. Es gibt auch in dieser Zeit dann natürlich Spekulationen, ob das eine getarnte Mobilmachung sei der Faschisten. Und auch spannend, die Führungsriege des Partito, die logiert damals in einem piekfeinen Grand Hotel, im Grand Hotel Vesuvio. Das wird gleich noch wichtig werden. Und es gibt dann eine Parade dieser faschistischen Kampfgruppen in Neapel. Es sind je nach Quellen, die man konsultiert, zwischen 20 bis 40.000 Schwarzhemden, die da aufmarschieren.
Also schon eine rechte
Eine Truppe. Imposante Truppe, die da aufmarschiert, natürlich auch alle mit in diesen schwarzen Hemden, mit ihren Gesängen, militärisch, das ist eigentlich eine paramilitärische Kampfeinheit. Und während der Parade hält Mussolini dann auch eine Rede und bekommt dann in dieser Zeit auch Wind von einem geplanten Komplott von Facta und D'Annunzio, die sich hinter seinem Rücken zusammengetan haben, weil sie befürchten, dass Mussolini jetzt eben aktiv wird. Mussolini bekommt so ein bisschen Panik, gerät in Aufregung. Da muss man vielleicht auch noch sagen, D'Annunzio und Mussolini, die sind Rivalen, also die können sich nicht ausstehen. Und die Idee, dass jetzt einer seiner Rivalen bereits in Rom ist, mit der Regierung paktiert und sich gegen ihn verbünden würde, das hat ihn wahrscheinlich zusätzlich angestachelt. Und möglicherweise setzt sich genau in diesem Moment, an diesem ersten Tag des Parteikongresses bei Mussolini endgültig die Überzeugung durch, einen tatsächlichen Gewaltstreich, einen Marsch auf Rom zu wagen. Diese Begeisterung der Anhänger, die da jetzt paradieren durch Neapel, das Tempo zu nutzen, die Dynamik zu nutzen. Und Mussolini antwortet dann in seiner Rede an diesem ersten Tag des Parteikongresses am 24. Oktober indirekt an Luigi Facta und sagt: Entweder sie übertragen uns die Regierung oder wir holen sie uns. Es handelt sich nur noch um Tage oder um Stunden. Also eine ganz klare Drohung an diesem ersten Tag. Und Facta Es geht aus einem Telegramm hervor, das er an diesem Tag versendet hat. Der schreibt an einen Kollegen: Die faschistische Kundgebung geht ruhig weiter. Ich glaube jetzt, dass der Plan, auf Rom zu marschieren, aufgegeben wurde. Also.
Interessant. Also, der liest das
der
anders.
Der liest das völlig anders. Genau.
Und gleichzeitig eben, du hast es vorhin geschildert, bei Mussolini und seinen Leuten, irgendwie hat man das Gefühl, ui, wir sind jetzt vielleicht gar nicht mehr am richtigen Ort. In Rom wird gegen uns gearbeitet. Müssen wir wirklich dahin? Wie geht's denn weiter? Weil offenbar hatte man das ja nicht richtig wirklich so geplant, sondern erst dann den Beschluss gefasst. Was passiert nun am zweiten Tag, an diesem 25. Oktober?
Es ist vielleicht noch wichtig, an diesem ersten Tag am Abend finalisiert Mussolini eigentlich dann seine endgültige Strategie für den Marsch auf Rom. Er kommt nämlich dann mit seiner Führungsriege nochmal zusammen um 22 Uhr in diesem Hotel Vesuvio, trifft sich da mit seinen Kommandanten, mit Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchio, Emilio De Bono, Michele Bianchi. Weitere faschistische Exponenten sind anwesend und jetzt wird der Plan geschmiedet. Der Plan ist, Rom wird von 3 Marschkolonnen besetzt, also von 3 separat losmarschierenden Faschistentruppen, die sich in den Städten Santa Marinella, das ist bei Civitavecchia im Norden Roms, bei Monte Rotondo und Tivoli, auch etwas außerhalb von Rom, im Nordosten und im Osten, die sollen sich da sammeln. Und ich werde da gleich später nochmal darauf eingehen. Und das ist jetzt der Plan. Zudem soll Italien in 12 Zonen unterteilt werden, die jeweils von einem faschistischen Inspektor geleitet werden. Und der Inspektor, der soll dann am Anfang dieses Aufstands dafür sorgen, dass die strategisch wichtigen Punkte seiner Zone, also vor allem in den Städten, besetzt werden. Das heißt, die Pressehäuser, die Ratshäuser, die Polizeiwachen, Bahnhöfe, Postämter, Militärkasernen, die sollen mit dem Beginn des Marsches auf Rom besetzt werden, um auch die Kommunikationshoheit zu behalten und um diese Drohkulisse aufzubauen, um dieser Regierung Facta dann ultimativ ein Ultimatum zu stellen, dass sie die Staatsmacht abtreten soll. Und der Plan ist eigentlich, also wir sind immer noch an diesem 24. Oktober, dass am 28. Oktober, also ein paar Tage später, dieser Angriff auf Rom erfolgen soll, wenn Facta nicht einlenken würde.
Davon geht er aus, zu diesem Zeitpunkt.
Das ist ein bisschen unklar. Das ist eine unglaublich spannende Frage. Rechnet Mussolini damit, dass das Drohpotenzial reicht? Soll das einfach eine Kulisse sein, um an die Macht zu kommen? Oder plant er tatsächlich diesen Gewaltstreich? Und du hast ja schon gefragt, was passiert jetzt an diesem zweiten Tag, am 25. Oktober? Die Stimmung kippt, in Neapel beginnt es zu regnen. Die Stimmung ist aufgekratzt, dynamisch auch, aber irgendwie deplatziert. Du hast gesagt, man ist in Neapel und eigentlich will man ja nach Rom. Und Michele Bianchi, Parteisekretär und eben Mitglied dieses Führungszirkels, der schrie dann während dem Kongress eine Ansage ins Publikum, die auch in die Geschichte eingegangen ist. Also der schrie: Was sollen wir in Neapel? In Neapel regnet es. Und was antworten die Delegierten des Kongresses auf Bianchis Ausspruch? Ja, sie wiederholen seine Aussage und schreien zurück: In Neapel regnet es. Nach Rom, nach Rom. Also es ist so ein bisschen, man spürt, die Stimmung kippt. Es ist auch rückblickend natürlich unglaublich zweideutig. Es ist eigentlich eine sinnlose Aussage, aber sie bekommt auch so eine mythische Dimension. Also die Faschisten wollen dahin, wo die Sonne scheint. Die wollen eben nach Rom. Die wollen sich die Macht sichern. Und nun startet diese geheime Mobilisierung der Anhänger im Norden, weil viele sind ja eben in Neapel, also 20 bis 40.000. Neapel liegt etwa 150 Kilometer von Rom entfernt. Und dann gibt es ein irrwitziges Moment an diesem zweiten Tag, nämlich am Abend des 25. Oktober besteigt Mussolini in Neapel den Schnellzug, fährt die 150 Kilometer nach Rom, fährt durch Rom durch und nochmals 450 Kilometer weiter in den Norden, bis nach Mailand. Also er überlässt eigentlich die Ausführung dieses Aufstandes seinem Führungszirkel. Und der eigentliche Grund ist eben, dass Mailand zwar 450 Kilometer von Rom entfernt ist, aber eben auch nur 40 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Und Mussolini kommt nach Mailand, um schlimmstenfalls, wenn es schlecht läuft, in die Schweiz abzureisen. Er weiß ja nicht, ob dieser Aufstand Erfolg haben würde. Es könnte sein, dass der Staat zurückschlägt, dass er nachher festgesetzt werden soll. Und in diesem Fall hätte er natürlich leichtes Spiel auch, um sich abzusetzen in die Schweiz.
Das ist, ja.
Ein klassischer Führer.
Ein klassischer, genau. Du hast gesagt, es läuft jetzt die geheime Mobilmachung bei den Faschisten. Aber eben, wenn sich da tausende Leute für einen gewaltbereiten Marsch fertig machen, dann wird das ja trotzdem irgendwo aufgefallen sein, werden das die Leute mitbekommen haben, auch die politischen Gegner. Du hast vorhin gesagt, die Regierung um Fakta hat zunächst gedacht, ja gut, es ist ein ruhiger Parteikongress, da passiert nichts. Ist denn jetzt der Moment, wo man in Rom merkt, okay, da kommt womöglich doch etwas?
Ja, der Kongress, der wird jetzt an diesem dritten Tag unterbrochen. Es gibt nochmal eine Demo, eine Schwarzhemden-Demo, und gleichzeitig lässt Mussolini Boten nach Rom gehen, um der Regierung Fakta zum einen den Krieg offiziell zu erklären, aber auch eben um zu verhandeln. Und Fakta empfängt diese Boten, tischt großzügig Speis und Trank auf, es gibt ein üppiges Paket, er will die auch besänftigen, aber Fakta merkt zu dieser Zeit dann auch, dass der Marsch eben bereits begonnen hat und dass seine Versuche ins Leere laufen. Also es lässt sich nicht mehr weiter hinhalten, es muss nun etwas passieren. Und die Faschisten beginnen dann auch in verschiedenen Städten mit der Besetzung von öffentlichen Gebäuden. Zuerst in Pisa, Siena, also in Norditalien, dann auch Cremona, Perugia. Eigentlich noch vor dem eigentlichen Aufstand, also so eine Art spontanes Losschlagen. Und die beschlagen dann Autos, Lastwagen, um möglichst viele Milizionäre auch auf den Weg nach Rom zu bringen. Und ja, in der Regierung, im Kabinett bei Fakta bricht jetzt so etwas wie Panik aus an diesem dritten Tag. Und Fakta, was macht er? Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, geht zum König Vittorio Emanuele und bietet ihm die Demission des gesamten Kabinetts an. Also mitten in der größten Krise seit dem Ersten Weltkrieg möchte Fakta zurücktreten, Platz machen für eine starke Regierung.
Und da wollen wir gleich einhaken, aber zuerst gehen wir in eine ganz kurze Pause und hören uns gleich wieder. Und da sind wir wieder beim Marsch auf Rom, schon fast mittendrin. Der Regierungschef von Italien, Luigi Fakta, hat dem König Vittorio Emanuele seinen Rücktritt und den seines ganzen Kabinetts angeboten, weil da langsam die Panik wächst, dass es tatsächlich zu einem Sturm auf Rom kommt durch die Faschisten. Was ist die Antwort des Königs? Was passiert als nächstes?
Der König akzeptiert diese Demission nicht. Fakta bleibt im Amt, führt die Geschäfte interimistisch, könnte man sagen, oder führt sie einfach noch weiter, fühlt sich nicht mehr wirklich verantwortlich. Und an diesem 27. Oktober, dann am vierten Tag, am geplanten Starttag auch des Aufstands, beginnt diese faschistische Führung nun mit der Umsetzung des beschlossenen Plans. Also das Quadriumvirat, eigentlich der Generalstab der Faschisten, also diese vier Leute, Bianchi, De Bono, De Vecchi und Balbo, die verlegen dann ihr Hauptquartier ebenfalls weg von Neapel, weiter nach Norden, nach Perugia in der Provinz Umbrien, das ist etwa 130 Kilometer nördlich von Rom, und die faschistischen Marschkolonnen beginnen sich zu sammeln. In Civitavecchia, habe ich schon erwähnt, das ist etwa 60 Kilometer außerhalb Roms an der Küste, in Monterotondo, das ist circa 20 Kilometer nordöstlich von Rom, und in Tivoli, circa 25 Kilometer östlich von Rom. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Die sammeln sich. Es ist ein heilloses Durcheinander. Also Emilio Lussu, Zeitzeuge, der beschreibt da diesen Aufmarsch an den Sammelpunkten so, dass der bereits verspätet erfolgt sei. Es gibt keine Waffen. Einige Faschisten hätten ihre Jagdgewehre dabei gehabt. Es fehlt an Essen. Die Rationen werden schon am ersten Tag knapp. Es gibt keine Latrinen, keine Schlafplätze. Also die ganze Logistik, die ganze Organisation ist ein Debakel. Und die Kräfteverhältnisse sind ganz klar zugunsten des Staates gelagert. Insgesamt befinden sich schätzungsweise 5000 Faschisten vor den Toren Roms an diesem vierten Tag. Und nochmals etwa doppelt so viele waren auf dem Weg dahin. Also insgesamt reden wir von 15.000 Mann vor Rom. Und vielleicht als Gegenbild, dem Militär standen in den Garnisonen und Forts rund um die Stadt und auch in der Stadt selbst deutlich mehr Mann zur Verfügung. Und den Faschisten gelingt nun aber in einigen Provinzstädten in Norditalien, auch in Süditalien, diese Besetzung der öffentlichen Gebäude. Mussolini ist in Mailand, das von den Faschisten nicht besetzt werden kann. Und da gibt es auch eine ganz skurrile Szene rückblickend, die auch ein bisschen aufzeigt, wie in diesem Moment dem Faschismus beizukommen gewesen wäre. Vielleicht auch mit Parallelen zu heutigen Gewaltexzessen und Märschen. Mussolini verbarrikadiert sich nämlich im Redaktionsgebäude seiner Zeitung Popolo d'Italia in Mailand, lässt Stacheldrahtverhau hochziehen, bunkert sich ein. Der Marsch auf Rom beginnt also damit, dass sich der oberste Führer, der Duce, verbarrikadiert und verschanzt in Mailand.
Außerhalb
genau,
von Rom.
40 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Und währenddessen stürmt eine Faschistengruppe die Wachstube der Mailänder Alpini-Kaserne und besetzt eigentlich den Eingang zu dieser Kaserne. Und der dort stationierte Oberst, der Kommandeur des Regiments, der fackelt nicht lange, lässt kurzerhand ein Bataillon aufmarschieren, also ein paar hundert Soldaten. Und es gibt auch eine ganz lustige Schilderung wieder von Emilio Lussu, der da schildert, die Faschisten, die laufen auf, brüllen, es lebe das Heer. Der Oberst gibt die Marschroute vor, sagt, ihr habt 5 Minuten, um abzuziehen, sonst wird geschossen, die Faschisten wieder, es lebe das Heer. Der Oberst aber lässt sich nicht umstimmen und wiederholt, Abmarsch in 5 Minuten oder es wird geschossen. Die Faschisten werden nervös, die Lage ist kritisch, das Bataillon geht in Stellung, die Soldaten pflanzen die Bajonette auf und ja, der Faschistenanführer, der sieht eigentlich ein, dass man da nicht weiter diskutieren kann, bittet um eine kleine Frist, telefoniert mit Mussolini. Der hört sich an, was da vor sich geht, verlässt seine Festung, geht zur Kaserne, persönlich. Ja, es gibt einen Wortwechsel mit dem Oberst. Der Oberst verliert die Geduld und bläst zum Angriff. Und Mussolini sieht ein, das hat keinen Sinn, und befiehlt seinen Leuten, wieder abzuziehen. Also die Faschisten verlassen die Kaserne, Mussolini kehrt in seine selbstgebaute Festung zurück. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, wie man vielleicht reagieren hätte sollen. Standhaft bleiben und ganz klar eine Grenze ziehen. Das passiert aber nur an diesem Punkt in der Kaserne in Mailand. Was passiert in Rom? Das Heer hat die strategischen Punkte der Stadt besetzt. Königspalast, Ministerien, Bahnhöfe, Kraftwerke, Post, Telegrafenamt. Überall rollen diese MG-Abteilungen, die Kanonen, die Panzerfahrzeuge gehen durch die Stadt. Auch spannend, die lokalen Faschistenführer in Rom, die werden alle verhaftet. Es gibt keinen Widerstand, die werden festgesetzt. Und trotzdem gibt es natürlich diese Nervosität, weil jetzt kommen die Nachrichten aus den Provinzen rein, von diesen Scharmützeln, auch von den Besetzungen. Die Stimmung ist angespannt. Und in der Nacht dann auf den 28. Oktober, also in der Nacht vom 4. auf den 5. Tag dieses Aufmarsches, besetzen die Faschisten dann weitere Städte, Venedig, Triest, Foggia im Süden, Aquileia in den Abruzzen in Zentralitalien. Und ja, es gibt auch Berichte, dass die Armee teilweise keinen Widerstand leistet, teilweise sich sogar aktiv beteiligt an dieser lokalen Machtübernahme. Und der amtsführende Ministerrat in Rom, der beschließt jetzt, den Belagerungszustand auszurufen. Und der König gibt auch seine Zustimmung dafür.
Also, jetzt sind wir eigentlich an diesem 28. Genau. Oktober. Und eben, wir haben über die Verantwortung auch gesprochen, die das Militär und die Politik hatte. Wenn man jetzt deine Schilderung sich vor Augen hält, ich meine, man kann ja schon der Römer Regierung zugutehalten, dass die Lage im Mindesten unübersichtlich war. Wenn man all diese Nachrichten hatte aus den Provinzen, aus den Städten, hier gibt's eine Übernahme, dort gibt's eine, da werden sie vielleicht zurückgeschlagen, da nicht. Also es ist eine verworrene Lage für die Regierung in Rom. Was machen sie denn jetzt konkret? Also du hast gesagt, eben das Militär hat sich eigentlich in Stellung gebracht. Das wäre ein Abwehrdispositiv da. Was passiert jetzt?
Zum einen reagiert der Staat ja richtig, also verhängt den Belagerungszustand über Rom. Am 28. Oktober, dann an diesem 5. Tag, wird auch dieser am Vorabend beschlossene Belagerungszustand für Rom über ganz Italien verhängt. Also um 6 Uhr morgens kommt die geschäftsführende Regierung zusammen, um Fakta formuliert das Gesetz über den Belagerungszustand, der faktisch eben ja eigentlich bereits galt. Die Regierung gibt Weisung an die Provinzbehörden, alle Faschistenführer müssen unverzüglich verhaftet werden, alle Mittel seien einzusetzen, die Zivilbehörden übergeben die Macht dem Militär. Und in Mailand wird jetzt Mussolini auch zum Präfekten zitiert und dieser unterrichtet ihn dann eben über diese Weisung aus Rom, dass er ihn zu verhaften habe. Und jetzt passiert etwas, das eigentlich so nicht vorhersehbar war, denn am Morgen des 28. zeigt sich quasi, dass der Staat sich wehrt. Das Heer marschiert gegen diese Faschistentruppen, stoppt sie mit einem kleinen militärischen Aufgebot. Die Faschistentruppen vor Rom, die sind ausgehungert, die sind müde, es regnet, sie sind durchnässt, sie zeigen keinen Widerstand. Und jetzt steigt eigentlich erstmals auch auf Seiten der Faschisten Panik auf. Also der Staat wehrt sich, war so nicht vorgesehen, war nicht eingeplant. Und ja, die Situation ist ja eben tatsächlich, du hast es gesagt, in Rom, General Pugliese, der da stationiert ist, der verfügt über eine gut ausgerüstete Armee, der hat 28.000 Mann unter Waffen, die Kanonen sind geschmiert, Forts sind befestigt, dagegen 10.000 bis 15.000 Faschisten, müde, ohne Waffen. Also die Situation ist eigentlich nicht wirklich günstig für die Faschisten. Und jetzt passiert aber am Mittag etwas, nämlich der Belagerungszustand ist aufgehoben. Weil Ministerpräsident Facta, der zwar demissionierte, aber eben noch die Amtsgeschäfte führte, der hat dann diesen Entwurf des Gesetzes zum Belagerungszustand dem König vorgelegt, weil er ja auch annahm, dass der König ihm Unterstützung geben würde und unterschreiben würde, aber der König weigert sich nun zu unterschreiben. Und es gibt natürlich Spekulationen, ob er angesichts der wankelmütigen Politik von Facta ein bisschen zweifelte an dessen Entscheidungen. Sicher ist aber, dass der König, also Vittorio Emanuele III., überzeugt war, dass er einen Bürgerkrieg riskieren würde, wenn er die Machtübernahme der Faschisten verhindern würde. Also wenn er diesen Belagerungszustand aufrechterhalten würde, dann käme es zu einem Bürgerkrieg. Und ja, so wurde das formell gar nicht verhängte Kriegsrecht gegen Mittag eben wieder aufgehoben. Das Heer ging zurück in die Kasernen. Und damit kippte natürlich auch das Moment wieder auf Seiten der Faschisten.
Also der König, immer noch höchste Instanz im Land, zieht das Militär ab, überlässt den Faschisten das Feld, obwohl die gar noch nicht in Rom sind, vorne dran stehen, schlotternd und schlecht organisiert. Das ist eigentlich der Moment oder einer der Momente, wo man sagen muss, da hätte die Geschichte auch anders kommen können. Was passiert denn jetzt?
Zum einen harren natürlich diese Truppen noch vor den Toren Roms aus. Miserable Zustände, erbärmlich, durchnässt, ich habe es geschildert. Mussolini ist noch immer in Mailand und erhält jetzt vom König ein Telegramm mit der Einladung, nach Rom zu kommen und die neue Regierung zu bilden. Und daraufhin besteigt Mussolini noch am selben Abend, also an diesem sechsten Tag, am 29. Oktober, in Mailand den Zug. Und über Nacht fährt er dann von Mailand nach Rom, kommt am Morgen des 30. Oktober, also am siebten Tag des Aufstands, in Rom an. Mittlerweile hat sich auch die Nachricht verbreitet, dass Mussolini kommen würde. Überall hängen Trikoloren, also die Fahnen Italiens. Es gibt Festzüge in den Straßen. Die Faschisten Roms, die feiern zu Tausenden. Und in den Arbeitervierteln Roms bereiten sich die Kommunisten auf einen Kampf vor. Und die Faschisten, das eigentliche Drohpotenzial, die eigentliche Kampftruppe aber, die war eigentlich immer noch weit vor den Toren. Da herrschte gereizte Stimmung, die Euphorie war auch verflogen, man wusste gar nicht, was jetzt nun geht. Diese Leute alle nach Rom zu bringen, wäre auch sehr zeitaufwendig gewesen. Und jetzt ganz irre, Mussolini hat den Auftrag zur Regierungsbildung und gleichzeitig lässt der Staat nun diese aufmarschierten Schwarzhemden vor den Toren der Stadt mit Lebensmitteln versorgen. Also der Staat schafft nun Abhilfe für seine Gegner, die noch vor den Toren Roms warten, weil Mussolini selbst ja eigentlich auf politischer Ebene bereits eingeladen ist, eine neue Regierung zu bilden. Und am 31. Oktober dann, an diesem achten Tag, also zwei Tage nach Mussolinis Abreise aus Mailand und drei Tage nach dem eigentlich geplanten Marsch auf Rom, kamen diese Faschistenkolonnen dann endlich in Rom an. Also die Sache war längst gegessen und jetzt kommen all diese Anhänger Mussolinis, die sich auf diesen Marschweg gemacht haben, die kommen nun in Rom an, die defilieren am Quirinal vorbei, also am Amtssitz des Königs Und Vittorio Emanuele, der steht da auf dem Balkon mitsamt der ganzen königlichen Familien, neben ihm, neben dem König Mussolini im Schwarzhemd, und die nehmen da diese Parade der marschierenden Faschisten ab, die sich auf diesen Marsch begeben haben. Also es ist eigentlich eine nachträgliche Inszenierung, nachdem politisch bereits geregelt worden war, dass Mussolini die Amtsgeschäfte übernehmen wird, dass er eine neue Regierung bilden wird.
Und letztlich hat dann der Staat die Putschisten, die gegen ihn geputscht haben, dabei unterstützt.
Genau.
Das ist ein ganz anderes Bild als das, was viele Leute landläufig vom Marsch auf Rom haben. Also es ist das Gegenteil von einem militärisch erfolgreichen Sturm. Es ist eigentlich eher ein Debakel mit aber ganz anderen, ganz unterschiedlichen politischen Auswirkungen. Was ist denn jetzt das Fazit, das man daraus ziehen muss? Also was nehmen wir daraus mit? Hat das einfach funktioniert, weil es eine Drohkulisse war? Hat es eben trotzdem genug reales Potenzial dabei gehabt? Was nehmen wir daraus mit?
Ja, also zum einen können wir sicher sagen, dass dieser Marsch auf Rom, auch wenn viele das im Kopf haben, kein wirklicher Aufstand war. Es war eher eine Farce, ein Machtspiel, ein Theater. Es gab keine Auseinandersetzungen bis zu dieser Machtübernahme, keine tatsächlichen militärischen Aufeinandertreffen der Armee und der Faschisten. Es gab eigentlich nur diese Drohkulisse. Und natürlich gab es die Übernahme der Lokalpräfekturen, die da mithalfen, dieses Drohpotenzial aufzubauen. Aber letztlich, wenn man sich diesen Marsch eben genau ansieht, das waren total 10.000 bis 20.000 Mann, eben je nach Quelle unterschiedliche Angaben, sehr schlecht bewaffnet, ohne Nahrung, vom strömenden Regen durchnässt, die mühsam auf Rom vorrückten. Und eigentlich muss man sagen, dass dieses militärische Scheitern des Marsches auf Rom eigentlich auch schon ganz früh erkennbar war. Aber, und das ist vielleicht die wichtige Erkenntnis, das Scheitern des Marsches bedeutet eben nicht das Scheitern der Machtergreifung. Also dieser Marsch ist eben auch wieder doppeldeutig zu verstehen. Es gibt eben auch den symbolischen Marsch auf Rom, also den Marsch auf Rom als institutionellen Sitz der Demokratie, des Staates, des liberalen Staates. Und der Plan Mussolinis, mit Gewalt zu drohen, mit einem offenen Bürgerkrieg zu drohen und sich dann quasi auch selbst als Garant der öffentlichen Ordnung zu präsentieren, die er selbst gefährdet, der ging voll auf. Und ohne die Unterstützung der Armee und auch das Zaudern und Dulden der Politiker hätten sich diese Faschistengruppen wohl sehr bald zerstreut, wären nach Hause gegangen. Aber das ist dann auch eine der ganz großen What-If-Fragen, also kein Faschismus bei entschiedenem Entgegenstehen, Fragezeichen.
Was dafür, glaube ich, unbestritten ist, wir werden es auch in der nächsten Folge dann aufnehmen, ist eben, dass sich dieses Bild vom Marsch auf eine Hauptstadt und vielleicht auch auf einen anderen Ort, der Mythos, der nähert sich ganz wesentlich ja schon aus dieser Episode, aus Mussolinis quasi Variante von 1922. Absolut. Ist das denn der einzige Grund, denkst du, also ist Mussolini da wirklich etwas gelungen, was es vor ihm nicht gab? Ist er der Erfinder eines, man kann es verwerflich finden, aber offenbar hat es funktioniert, eines Wegs der politischen Inszenierung auch, die es so vorher nicht gegeben hatte? Warum klingt das bis heute nach?
Ich glaube, aus heutiger Sicht für uns ist dieser Marsch auf Rom natürlich interessant und auch faszinierend, weil es eben der erste Marsch auf die Institution der Demokratie war, mit dem dann eben gleich auch das erste faschistische Regime der Welt an die Macht kam. Also es ist wie so ein Urmoment auch der faschistischen Machtübernahme, wenn man so möchte. Aber diesen Marsch auf Rom zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Urmoment des Marsches zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich auch übertrieben. Es ist einfach das, was uns jetzt heute präsent ist. Aber Mussolini selbst knüpft natürlich auch wiederum an wichtige Vorläufer an, auf die er sich auch bezieht, ganz explizit. Also in Italien selbst gibt es während des Risorgimento, also während der Einigung des Staates in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da haben diese Märsche unter Garibaldi natürlich auch eine enorme Bedeutung für die Einigung des Landes. Es gibt auch während dieser Märsche enorme Gewaltexzesse, die sind natürlich in gewisser Weise auch ein Vorbild für Mussolini. Also der starke Mann, der mit seinen Truppen durchs Land marschiert. Es gibt natürlich die Urszene, die demokratische Urszene, der Sturm auf die Bastille, die Macht des Volkes gegen den Monarchen, gegen die Regierung, wenn man so will. Und für Italien und für Mussolini vor allem auch natürlich sehr wichtig und präsent Caesars Marsch auf Rom. Der Feldherr, der Volkstribun, der da nach Rom marschiert und sich die Macht sichert. Und ja, insofern ist Mussolini nicht der Erste, aber natürlich für uns, für die Zeitgeschichte, für das 20., 21. Jahrhundert wahrscheinlich schon der Referenzpunkt.
Hm. Ja, jetzt sind wir also in diesem Oktober, Ende Oktober 1922. Mussolini hat den Auftrag erhalten vom König, eine neue Regierung zu bilden. Er macht das dann auch. Wie geht's weiter?
Ja, so ganz unmittelbar, ganz grob umrissen, das Nachspiel nach dieser Machtergreifung oder nach dieser Machtübergabe an Mussolini am 16. November 1922, also rund 2 Wochen nach diesem erfolgreichen Marsch auf Rom, gab Mussolini im Abgeordnetenhaus seine Regierungserklärung ab. Ein paar Tage später stellte er dann dem Senat, dessen Mitglieder wiederum vom König ernannt waren und entsprechend auch profaschistisch waren, sein Kabinett vor. Also er festigt eigentlich auf demokratisch-institutioneller Ebene seine Macht, seinen Anspruch auch auf die Macht. Und gleichzeitig an diesem 17. November, einen Tag nach der Regierungserklärung, da schrieb Adolfo Tedaldi, ein Abgesandter von Benito Mussolini, einen Bericht an den neuen Ministerpräsidenten Italiens, an Benito Mussolini. Und mit diesem Bericht, glaube ich, haben wir einen ganz guten Schlusspunkt. Er schrieb nämlich von einem Mann, einem neuen Capo der Faschisten, und er schreibt, Zitat, er ist ein junger Mann. Nach Temperament, Stimme und Gestik wirkt er mehr lateinisch als deutsch. Er spricht gut, wenn auch etwas wie ein Tribun, und es ist klar, dass er die Massen bewegen kann. Sein Programm folgt weitgehend dem italienischen Beispiel.
Ja, da ist ziemlich klar, auf wen da angespielt wird. Es ist der Mann, mit dem wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen werden. Hitler, der sich direkt inspirieren ließ von all dem, was wir heute besprochen haben. Mirko, das war sehr interessant, diese Anatomie dieses Marsches, dieses Beispiel auch eine Illusion, eigentlich, die da trotzdem sehr reale politische Auswirkungen hatte. Wir sind damit am Ende dieser Folge. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten auch wieder dabei seid. Wenn ihr uns mögt, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann bitte liked und ratet uns auf den gängigen Plattformen. Das hilft uns sehr. Ihr erreicht uns auch jederzeit für Kritik und Anregungen und Vorschläge, auch Themenvorschläge, per Mail neuerdings, nämlich unter podcast@überallgeschichte.info. Ich schreibe das auch in die Shownotes rein, weil es ein bisschen eine lange E-Mail-Adresse ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Das war's für heute von mir. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bye.
Bye-bye.